Ja, es geht um diese Blickrichtung, um die richtige Blickrichtung, auch auf Umwegen. Es ist einfach, wenn wir Wege gehen, die gerade sind, aber wenn es Wege sind, die wir geführt werden, die für uns als Umwege aussehen, dann ist es umso wichtiger, diese Blickrichtung nicht zu verlieren. Daher bedenke beim Umsehen, Gott regiert. Bedenke beim Hinsehen, Gott straft. Bedenke beim Aufsehen, Gott rettet. Das sind diese Punkte, die ich heute ansprechen möchte. Wüstenzeiten sind kein Zuckerschlecken. Wer geht schon gern in die Wüste? Man sagt ja nicht umsonst, der Trainer wurde in die Wüste geschickt. Das ist nichts Positives. Wüste, naja, manche Touristen haben dann so eine Idee und sagen, wir wollen Abenteuer leben in der Wüste. Als ich im zweiten Jahr auf Krishona in der Ausbildung war, habe ich gedacht, das willst du machen. Habe mein Auto, meine Ente, so ein 2CV, das Dach hochgerollt, durch Italien durch, mit der Fähre nach Sizilien und dann übergesetzt nach Tunesien. Und dann ging es in die Wüste. Und wie man es halt so ist, man hat kein Geld. Man war nur mit meinem Freund zusammen mit dem Zelt unterwegs. Und da haben die Leute mir gesagt, wenn du das Zelt aufstellst, such vorher den Platz ab, wo du dein Zelt hinstellst, dass keine Giftschlangen da sind und keine Skorpione. Weil sonst machst du negative Erfahrungen. Naja, wir haben dann unser Zelt aufgestellt und geguckt, so gut wir konnten, aber so ganz gut geschlafen habe ich nicht. Als ich dann nach einer Woche wieder zurück auf die Fähre bin und dann zurück nach Krishona bin, war ich sehr erleichtert. Also Wüste ist schön, aber auch gefährlich. Israel hat diesen Weg nicht selbst gewählt. Israel war ja auf dem Weg ins gelobte Land. Und dann kamen sie die Edomiter, also die Nachkommen Esau, ein Brudervolk von Jakob. Das heißt, die wollten sie nicht durchlassen. Und weil es ein Brudervolk war, wollten sie auch nicht kämpfen, sondern haben den Umweg gemacht nach Süden, um da dann eben doch ins gelobte Land zu kommen. Aber wenn du weißt, du hast bloß noch 4 Tage zu laufen, dann bist du da. Und dann kommt so ein Riesenumweg. Da sind einige Sachen passiert, die eben nicht so gut waren. Das heißt hier im Kapitel 20, das davor ist, so weigerten sich die Edomiter, Israel zu gestatten, durch ihr Gebiet zu ziehen, und Israel wich ihnen aus. Und da brach etwas auf von dem Land Ohor in Richtung Schilfmeer in Süden. Da waren sie fast am Ziel, fast geschafft, und dann dieser Rückschlag, dieser Umweg, wie sie es gesehen haben. Was für ein Umweg. Aber, und das denke ich ist wichtig, wenn auch auf Umwegen unser Herr dabei ist, dann kommen wir trotzdem ans Ziel. Auch wenn es Umwege sind, jedenfalls in unseren Augen. Auf diesen Umwegen gab es vieles zu erleben. Und das Erste, was wichtig ist, der erste Punkt, bedenke beim Umsehen, Gott regiert. Sie haben nicht mehr Gott im Regiment gesehen, dass der drüber steht über allem, sondern bloß noch das Problem und jetzt müssen sie da rum. Und es ist verständlich, wenn wir die Reaktion des Volkes lesen, das Volk wurde verdrossen. Interessant, das direkte wörtlich heißt das, es wurde kurzatmig. Hatte keinen langen Atem, so steht es im Grundtext. Das heißt, kurz angebunden, schnippisch, wie man sich das vorstellt, wenn Menschen unter Stress stehen. Dann gibt es auch mal manches böse Wort, was eigentlich gar nicht so gemeint ist. Kaum denkt man drüber nach, ist das Wort auch schon draußen. Da fällt ein böses Wort. Man sieht die Realität nicht mehr richtig. Zum Beispiel das Volk, das hat alles negativ gesehen. Vorher haben sie gesagt, wir wollen raus aus Ägypten. Hilf uns hier raus, hier können wir nicht bleiben. Und als Gott sie rausgeführt hat, sagen sie, warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir hier sterben? Möchte er, dass wir hier sterben? Der will sie doch ins gelobte Land führen. Sie haben es nicht mehr gesehen. Sie haben den Blick für die Realität verloren. Das Zweite, sie sagen, was gibt's hier? Wir hätten gerne Brot und Wasser. Dieses weiße Manna, das du uns gibst, das ekelt uns. Das beste Essen, was es je gegeben hat, wo alles drin ist, alle Vitamine, alle Spurenelemente und alles, was der Mensch braucht, Manna. Plötzlich sind die Fleischtöpfe Ägyptens wieder so attraktiv geworden, weil dieser Blick, die Blickrichtung falsch war. Können wir diese Situation ein bisschen nachvollziehen? Wenn jemand diese Blickrichtung verliert, dann rebelliert er gegen Gott, gegen Mose, gegen alles, was im Moment läuft. Ich habe mich überlegt, was hätten die besser machen können in dieser Krisenzeit? Ich denke, zu realisieren, nicht die Umwege sind es, die uns das Ziel verfehlen lassen, sondern diese Blickrichtung, die nicht mehr da ist zu diesem Jesus oder für uns Jesus. Jesus führt uns auch in den neuen Bund. Jesus führt uns auch über Umwege zum Ziel. Das ist wichtig und da wollen wir dran festhalten. Und das Zweite, das ich gelernt habe, wir dürfen wissen, Klagen sind erlaubt. Wir dürfen unsere Probleme vor ihn bringen und ihm klagen, aber nicht anklagen. Klagen ja, aber anklagen nein. Gott wird unsere Klagen hören und zu seiner Zeit wird er antworten. Ich lese aus 1. Korinther 10, 9 bis 13, da heißt es, lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, und einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. All dies ist aber widerfahr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist, also Endzeit ist. Daher, wer zu stehen meint, siehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur menschliche. Gott aber ist treu und wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang, einen Ausweg schaffen wird, so dass ihr es ertragen könnt. Klagen erlaubt, anklagen nein. Und das Dritte, was ich gelernt habe, ohne Dankbarkeit schmecken die besten Gaben, die Gott gibt, fade und abgestanden. Wie dieses Manna. Ohne Dankbarkeit sind die Segnungen Gottes fade und man sieht sie in einem falschen Licht. Das Wasser und das Brot von Ägypten war sehr verlockend. Die Sklavenzeit in Ägypten stand in wunderbarem Licht da. Wie toll war das doch damals? Nein, ohne Dankbarkeit passiert das. Der zweite Punkt, der mir wichtig geworden ist, mit Gott auf Umwegen, bedenke beim Hinsehen, Gott straft. Was man selten in Predigten hört, dass Gott straft, aber es steht so in der Bibel drin und es gibt eben auch Strafen, wenn sein Volk nicht mehr auf sein Reden, auf seine Worte hört, dann spricht er zu ihnen in einer Sprache, die sie verstehen. Das war schon vorher so in Ägypten, die 10 Plagen in Ägypten waren eigentlich auch Versuche, das Volk, auch Ägypten, auf Kurs zu bringen, zu ihm praktisch unter seine Herrschaft zu bringen. Und so sind auch die Strafen oder diese Strafe hier der Versuch, das Volk Israel zurückzubringen zu ihm. Es ist eine harte Wahrheit, aber es geht kein Deut daran vorbei, Gott kann auch strafen, um zur Besinnung zu bringen. Auch ich als Vater habe 3 Kinder, jetzt gut erwachsene Kinder, aber damals, als sie klein waren, ich musste sie strafen. Da gab es halt mal eine Bestrafung für Dinge, die sie nicht tun durften. Als mein Sohn dann meiner Tochter mal die Haare geschnitten hat, da gab es auch eine Strafe dann. Das durfte nicht sein. Der hat nie mehr meiner Tochter die Haare geschnitten. Aber es ist wichtig, das ist eben diese Strafe, um zurückzuführen. Kein Vergleich mit eben diesem Ungehorsam des Volkes Gottes, das wirklich schwer gewogen hat. Und mit Giftschlangen ist nicht zu spaßen. Als wir 1987 ausgereist sind nach Japan, hatten wir 3 Monate in Singapur. Und Singapur, diese große Stadt, Millionenstadt, und nebendran war der Botanische Garten. Und wir waren da und plötzlich hieß es, ja, hat jemand eine schwarze Kobra entdeckt. Da war eine schwarze Kobra bei uns, also in dem Areal, und man rief den Schlangenfänger, und der hat dann hat vorne so eine Schlinge dran gehabt und hat da die Schlange gefangen. Aber wir durften sie angucken, und ich sehe heute noch diese schwarze Kobra, wie sie in so einem Glas drin eingefangen war, und natürlich zu, aber ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich liebe Tiere, aber Schlangen? Nee. Ja. Manche haben Schlangen als Haustiere. Ja? Also ich kann das nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich will da auch nichts dagegen sagen. Aber ich wollte sagen, da kommt diese Schlangenplage und das ist ein Gericht Gottes. Schlangen, Giftschlangen gab es immer, gibt es auch heute noch. Aber es gab eine Schlangenplage und was passierte? Das Volk Gottes kam zurück zu Gott. Wir haben gesündigt gegen dich und gegen Gott, gegen dich, Mose. Bete bei Gott, tritt ein für uns, dass die Schlangen weggenommen werden. Wir haben gesündigt. Seine Aufgabe war dann für Mose einzutreten für das Volk und für sie zu beten, genau wie später auch Jesus für uns eingetreten ist als Mittler zwischen ihm und Gott. Und dann ist das passiert, was wir gelesen haben, mit Gott auf Umwegen, bedenke beim Aufsehen, Gott rettet. Jetzt kommt dieser Blick, beim Aufsehen auf ihn wird der gerettet, der diese Schlange angeschaut hat, also diese Bronzeschlange. Gott erhört die Gebete des Mose. Aber, und jetzt müssen wir aufpassen, Gott erhört unsere Gebete oft anders, als wir denken. Die Israeliten haben gleich gesagt, bete doch für uns, dass Gott diese Schlangen wegnimmt. Mach die Welt schlangenfrei. Auch das habe ich erwartet, dass Gott dann die Schlangen wegnimmt. Aber bis heute ist es so, dass Gott oft anders unsere Gebete erhört, als wir uns das vorstellen können. Oft beten wir schon und denken die Lösung der Probleme und sagen Gott, wie er unsere Probleme lösen soll. Aber das ist nicht richtig. Hier sehen wir es doch. Ihm zu sagen, Herr, hilf. Und er wird die Probleme lösen auf seine Art und Weise. Oft anders, als wir denken oder es uns erwünschen. Gott nimmt die Schlangen, die Probleme in unserem Leben nicht weg, sondern er geht mit uns hindurch durch diese Probleme und führt uns zum Ziel. Gott befreit uns nicht von der Not, sondern er hilft uns mitten hindurch diese Not. Die Probleme, die Giftschlangen, die lauern auch heute noch überall rum. Aber auch seinen Ausweg, seine Rettung. Warum wohl? Ich habe mich gefragt, warum hat Gott so gehandelt? Es wäre ihm ein leichtes gewesen, diese ganzen Giftschlangen einfach zu entfernen. Ich weiß es nicht. Was ich jetzt sage, das ist nicht von der Bibel her, sondern meine eigenen Gedanken. ganz praktisch gesprochen, wenn er sie weggenommen hätte, wären, also das ist, wie ich mir das vorgestellt habe, wenn er sie weggenommen hätte, dann hätten die, wären die wieder übergegangen zum Alltag. Es wäre einfach vergessen gegangen. Aber wenn er sie nicht weggenommen hat, so wie es war, die Schlangen waren immer noch da, waren sie angewiesen, dass sie auf diese Bronzeschlange geschaut haben. Das heißt, diese Verbindung zu ihm war intensiver in dieser Zeit, wo sie Probleme hatten. Kann es sein, das war nur meine Frage, ob es vielleicht deshalb war, dass er die Probleme nicht weggenommen hat und er vielleicht auch bis heute uns durch die Probleme hindurch hilft und nicht immer einfach wegnimmt. Ich kann mir gut vorstellen, wie stark der Glaube dieser Menschen war, die von der Schlange gebissen worden sind und eigentlich gemerkt haben, hier, jetzt sollte ich sterben. Und wenn beim Schlangenbiss, bei einer Giftschlange, da schwillt das alles an und dann Herzrasen und dann stirbt man, Herzversagen. Sind gebissen worden, schauten auf diese Bronzeschlange und sind geheilt worden, auf wunderbare Weise. Diese Leute sind als Geheilte durchs Leben gegangen. Ich bin geheilt, eigentlich hätte ich sterben müssen, aber jetzt lebe ich wieder. Könnt ihr euch das vorstellen, wie dankbar die durchs Leben gegangen sind? Jesus sagte einmal, als der Nikodemus zu ihm kam, Folgendes, ich lese aus Johannes 3, 14 bis 16. Da heißt es, Moment. Da heißt es folgendermaßen, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. So wie Mose diese Bronzeschlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen, das ist Jesus, erhöht werden. So sagt Jesus voraus. Und wie alle, die auf die Bronzeschlange geschaut haben, gerettet worden sind, so wird auch jeder gerettet, der auf Jesus Christus seinen Blick richtet, der an ihn glaubt, wie es hier heißt. Jesus Christus, wo ist er erhöht worden? Des Menschensohn muss erhöht werden. Das Erste, was passiert ist, das war am Kreuz. Da wurde er ans Kreuz genagelt, im Liegen, und dann wurde dieses Kreuz aufgerichtet. Der Menschensohn wurde erhöht. Und die Leute, die dabei waren, die haben gesehen, was da abgegangen ist bei dieser Kreuzigung, dieser Hinrichtung. Aber er wurde auch ein zweites Mal erhöht. Wann wurde der Menschensohn erhöht? Und wir kommen gerade von Himmelfahrt. Bei Himmelfahrt wurde der Sohn des Menschen erhöht. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. So lesen wir es auch, dass er auf dem Thron sitzt, der erhöhte Herr, Jesus Christus, auf den wir jetzt sehen können, auf den wir jetzt vertrauen können. Das ist diese himmlische Dimension, die auch im Kreuz eigentlich schon da war. Der Menschensohn muss erhöht werden. Und deshalb ist es wichtig, unseren Blick immer wieder neu auf ihn auszurichten. Auf das Kreuz, was er am Kreuz getan hat. Jetzt, wo er im Himmel sitzt und auf seinem Thron sitzt. Gott schafft den Ausweg, wie er damals einen Ausweg geschafft hat. Jetzt ist es so, dass die Menschen, das menschliche Herz, nicht immer unbedingt so einfach ist. Und ich lese aus 2. Könige 18, Vers 4 Folgendes, was uns berichtet wird von dieser eisernen oder Bronzeschlange. Da heißt es, Hiskia zerschlug die Bronzeschlange, die Mose gemacht hatte, denn bis zu dieser Zeit hatte Israel ihr Rauchopfer dargebracht und man nannte sie Nehushtan. Das heißt, Die Israeliten hatten diese Bronzeschlange, die sie gesehen haben, die sie angeguckt haben, nachher verehrt als Götze. Und so ist das menschliche Herz. Es braucht eine sichtbare Sache, die man vergötzen kann. Und diese Gefahr ist da. Und die war damals da beim Volk Israel. Und da musste der neue König Hiskia, der Gott nachgefolgt ist, der musste die Sachen erstmal zerstören. Deshalb, wenn ich mit neuen Christen auch aus Asien frage ich sie dann auch mal, du hast jetzt ein Kreuz um den Hals hängen, warum? Und manche sagen, ja, ich bin Christ und will das bekennen. Andere sagen, ah, das ist ein Glücksbringer. Ich hoffe, dass mir das dann auch Glück bringt und mich bewahrt vor irgendwelchen Unfällen. Und da muss man immer gucken, warum macht ihr das? Warum habt ihr diese Dinge? Weg mit den Götzen auf Jesus Christus, der erhöht ist und im Himmel sitzt. An ihn glauben. Ich habe viel gelernt aus dieser Geschichte. Mit Gott auf Umwegen. Auch bei mir sind manchmal, wo ich denke, warum geht es nicht so, sondern eben so. Umsehen, Gott regiert. Beim Hinsehen, Gott straft. Und auch beim Aufsehen, Gott rettet, er bringt ans Ziel. Ich möchte beten. Lieber Jesus Christus, vielen Dank, dass wir einfach auch diese Geschichte, auch die sich im Alten Testament abgespielt haben, nehmen können auch. Und dass du uns zu uns reden möchtest, auch in unserem Alltag, auch heute. Vielen Dank, dass du uns diesen Blick zu dir immer wieder neu schenken kannst. Danke, Herr, dass wir auf dich blicken können. Damals, als du am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben bist und jetzt, wo du auf deinem Thron sitzt und als Herrscher und Allmächtiger doch angebetet werden kannst. Vielen Dank, Herr. Amen.